Better Stories, der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation.
Mein heutiger Gast ist Peter Kasser, Executive Director Motion bei Creative Code and Content, nach eigenen Angaben Europas führende Content-Marketing-Agentur und Leiter der agentureigenen Filmproduktion Hooray. Und damit natürlich immer ganz vorne mit dabei, was alle Fragen rund um den Einsatz von bewegten Bildern in der Unternehmenskommunikation angeht. Peter, ich freue mich, dass du Zeit für uns hast.
Freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
Peter, bevor wir über den neuesten heißen Scheiß reden, erzähl uns doch mal ein bisschen, was ihr genau macht bei Hooray und was euch vielleicht auch von anderen unterscheidet.
Wir sind eine Produktionsfirma, eine eigene Produktionsfirma. Wir haben ganz lange als eigene Unit bei C3 fungiert und haben uns dann irgendwann gedacht, ach, wir können ganz viele Sachen ganz toll und das sieht man nach außen nur gar nicht so richtig. Und deshalb haben wir so ein eigenes Label gegründet, eben Hooray, als eine eigene Produktionsunit, um eben auch Kunden anzusprechen, die sich wirklich vornehmlich für Filme interessieren. Und genau, so ist das zu Hooray gekommen und es funktioniert ganz gut soweit. Und wir sind jetzt, also wir sind nicht die, die jetzt den 5 Millionen Spot in Südafrika drehen. Das können andere sicherlich besser, aber wir sind sehr findig, wenn es darum geht, mit kleineren Bordmitteln Filme zu machen, die so aussehen, als würden wir 5 Millionen Euro haben und hätten in Südafrika gedreht.
Das ist nicht nur Werbung, richtig?
Das ist viel Inhaltliches, ne? Also wir mal sind eben im Sinne von Content Marketing erzählen wir natürlich viel Geschichten. Wir machen viel sowas wie Reportagen, Porträtgeschichten, aber hat natürlich meistens Unternehmensbezug. Genau, aber wir machen auch, ja, wir machen auch Kampagnenfilme natürlich. Wir machen ganz viel für VW, dort machen wir die Fußballkommunikation. Ja, das sind dann eher so Kampagnen, die wir machen, aber wir haben auch sehr lange jetzt den YouTube-Kanal von O2 betreut. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber wir machen auch mal ein Erklärvideo, ja, oder wir machen eine Videoserie zum Onboarding von Mitarbeitern. Also die Range ist extrem breit und das, was wir machen, ist relativ abwechslungsreich.
Das ist ganz schön, weil die 5 Millionen Kampagnen in Südafrika dann drehen, das ist vermutlich dann sowieso so weit weg von der Realität der Zielgruppe dieses Podcasts, dass das vielleicht ganz spannend wäre, aber wahrscheinlich könnte man sich da nicht so wahnsinnig viel mitnehmen. Ja, es hat ja in diesem Filmbereich unfassbar rasante Entwicklung gegeben in den letzten Jahrzehnten, 2,5 Jahrzehnten ungefähr, und da meine ich jetzt nicht, dass das Filmische an sich, das hat sich ja auch davor schon rasant immer weiterentwickelt. Also nicht unbedingt auf Seiten der Produktion, sondern ja vor allem auf Seiten der Distribution. Also ist ganz lustig, ich habe ja vorhin gesagt, du bist ganz vorne mit dabei. Ich war ja selber mal ganz vorne mit dabei, vor ungefähr 25 Jahren, bei dem damals größten Siemens-Bereich Mitarbeiterfernsehen initiiert, als überhaupt die allerersten, mit die allerersten, die das über Intranet gemacht haben. Davor wurde wirklich über Satellit noch, Satellitenstrecke, also so Mitarbeiterfernsehen verteilt. Da war die Distribution dann teurer quasi noch als die Produktion. Und wir haben damals, glaube ich, einen Innovationspreis gewonnen, allein für die Tatsache, dass wir Video in der Unternehmenskommunikation einsetzen. Und das hat sich ja extrem entwickelt. Also heute macht man ja nicht einfach mehr nur Video für irgendeinen Kanal, sondern muss sich ja vorher schon ganz genau überlegen, für was. Was sind denn so für dich die größten Veränderungen gewesen aktuell jetzt die letzten Jahre?
Naja, also wir sehen natürlich mit dem Aufkommen des Internet, da kann man schon mal sehen, dass wir da auch schon ein bisschen länger dabei sind. Also bei mir war es ähnlich. Wir haben das damals für BMW gemacht, da nicht mit Satellit, aber da hatten wir noch Probleme mit den Ladezeiten. Ja, also das war so ein Web-TV-Kanal, den wir damals gemacht haben. Es hat sich natürlich rasant entwickelt, natürlich durch die Technik. Also der Preis von Distribution, und das gilt ja für den gesamten Content, ist halt durch diese Entwicklung, durch die Digitalisierung quasi auf null gesunken. Ja, also ich brauche jetzt eben keinen Satelliten mehr, ja, ich brauche auch eigentlich kein Magazin mehr, sondern ich kann das halt selber sozusagen hosten. Aber trotzdem muss ich natürlich gucken, wo ich diese Sachen, wo ich den ganzen Content distribuiere. Das ist extrem wichtig. Es ist jetzt auch nicht leichter geworden dadurch, sondern es kommen immer mehr Kanäle dazu. Und die Frage ist halt immer, welchen Content auf welchen Kanälen für welche Zielgruppe. Das ist so der einfach sehr, sehr entscheidende Faktor.
Ja, und ich glaube, da hast du zwei ganz wichtige Sachen gesagt. Also einmal ist es natürlich so, dass die Distribution an sich fast nichts mehr kostet heutzutage. Also auf YouTube kann ich mein Video einfach einstellen. Ich muss eben nicht mehr für viel Geld Kopien von VHS-Kassetten machen oder DVDs brennen und so weiter und die dann noch irgendwie verschicken irgendwo hin. Das muss ich also alles nicht. Meines Erachtens führt das aber oft dazu, dass man sich über die Distribution dann eben gar keine Gedanken mehr macht, weil man eben dachte, stellen wir dann halt irgendwie auf YouTube nachher oder posten es irgendwie bei LinkedIn. Früher konnte man das nicht. Also wenn man eine DVD gebrannt hat, dann musste man sich zwingend Gedanken machen und das hat auch jeder gemacht. Wie kommt denn die dann zu meinem Publikum? Also wie können die das dann angucken? Ja, es macht überhaupt keinen Sinn, eine DVD zu pressen, sie sich dann ins Regal zu stellen und dann zu überlegen, naja, wie verteile ich die denn jetzt einfach? Und heute geht das natürlich schon. Also ich kann ein Video auf YouTube hochladen und mir dann erst die Frage stellen, so oha, was mache ich denn jetzt eigentlich damit? Oder wie sorge ich denn überhaupt dafür, dass das irgendwer anguckt? Denn nur weil es jetzt bei YouTube steht, habe ich ja mein Kommunikationsziel nicht erreicht. Ich muss ja irgendwie dafür sorgen, dass Leute tatsächlich das auch anschauen und dann muss ich dafür sorgen, dass es irgendwie weitergeht in der Kommunikation. Also dass ich dann Menschen, die es angeguckt haben, dass die dann auch weitermachen können mit dem, was ich eigentlich beabsichtige. Also dass sie dann irgendwas kaufen können, irgendwie sich irgendwo engagieren können, irgendeine Art von Conversion dann sozusagen eintritt. Und also wie gesagt, meine Beobachtung ist, dass man halt heute oft sich denkt so, na ja, also alle haben irgendwie Video und alle produzieren Video und Video-Content ist irgendwie ganz wichtig und jetzt brauche ich mal ein Video. So, und dann macht man das mal mit einer guten Geschichte, mal eher ohne. Und dann stellt man es irgendwie ein und dann merkt man so, ah, okay, da passiert jetzt eigentlich gar nichts. Also was sind so Fragen, die man sich stellen muss, die ihr euren Kundinnen und Kunden stellt, wenn ihr euch so ein Projekt nähert?
Naja, tatsächlich, also wenn wer kommt und sagt, sie hätte gerne einen Film, dann würde ich sagen so, ja, wie wir schreiben, hätten es da gerne. Nee, die Frage ist natürlich immer, nicht ich will einen Film, sondern ich will dieses und jenes erreichen. Und manchmal ist ein Film dafür gut, manchmal ist halt auch was anderes dafür gut. Es ist so, dass die Bedeutung von Film immer weiter gestiegen ist, weil auch die Produktionskosten natürlich sehr stark gesunken sind, weil man viele Sachen halt auch selber machen kann. Also früher, wir machen ja auch nicht bei Hooray jetzt auch nicht alles. Wenn irgendwer sagt, ich hätte gerne ein TikTok-Video, so, das muss das Social-Team dann schon machen, die diesen Kunden betreuen. Also das heißt, die Hürden, das ist die zweite Hürde, die gefallen ist in der Produktion. Es ist viel leichter, Videocontent zu produzieren, auch selber zu machen, mit Hilfsmitteln zu machen. Du kannst auch mit dem Handy tolle Videos mittlerweile drehen, weil einfach die Technik sich so krass entwickelt hat. Du musst halt wissen, wie man eine Geschichte erzählt und wie man es für einen bestimmten Kanal umsetzt. So. Deshalb, wenn wer kommt, ist natürlich die Frage, was möchtet ihr denn erzielen damit? Was ist eure Zielgruppe? Wo erreicht man die Zielgruppe? Dann schauen wir uns den Kanal an und dann kann man halt entscheiden, was ist das richtige Video für diesen Kanal. Wenn ich eine interne Mitarbeiterkommunikation mache, dann ist es natürlich was ganz anderes, als wenn ich jetzt extern eine bestimmte Zielgruppe erreichen will. Und da ist wichtig, welche KPIs habe ich, was will ich denn damit erreichen? Es heißt ja nicht so, viel hilft viel. Ja, es ist nicht unbedingt immer nur am meisten Views zu haben. Es ist nicht ein KPI, was unbedingt immer funktioniert, sondern manchmal habe ich eine sehr kleine, spitze Zielgruppe und wenn ich da die 5 richtigen Leute erreiche mit einem Video, dann ist das schon, dann habe ich mein Ziel erfüllt. So. Und so muss ich das dann natürlich auch produzieren. Wichtig ist bei der Produktion, jeder Kanal tickt anders. Also diese breite Distribution, so ein Video für alle Kanäle, das funktioniert in der Regel nicht. Ich kann natürlich Abformatierungen machen, aber ich muss mir im Vorfeld überlegen, auf welche Kanäle gehe ich. Bei TikTok ist so das Extrembeispiel, muss ich natürlich ganz anders produzieren, als wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Video für LinkedIn mache oder für YouTube oder weil einfach schon die Längen anders sind. Und beim einen ist es halt, muss ich es halt doch eher dann, wenn ich es mit dem Handy drehe, hochkant machen und beim anderen ist es halt 16:9. Also das sind Sachen, die man natürlich alles beachten muss.
Und da geraten ja auch diese Abformatierungen, also das heißt, man macht einmal ein im Prinzip großes Hauptvideo und überlegt sich dann, man macht diverse Derivate davon quasi für unterschiedliche Kanäle, aber da stößt es ja dann auch an seine Grenzen, logischerweise.
Ja, genau. Also deshalb, man muss auch nicht auf allen Kanälen sein. Ja, also man muss sich das halt wirklich gut überlegen, wo ist die Zielgruppe und dass man den Aufwand dann natürlich auch minimiert.
Das klingt alles natürlich, wenn man es so hört, total schlüssig und vermutlich denken alle, ja, wie sollten wir das auch anders machen? Wir produzieren doch nicht einfach irgendwie teuer drauf los. Nichtsdestotrotz ist es ja schon so, also man begegnet ganz vielen Videos auf allen möglichen Kanälen, wo sich die Menschen offensichtlich diese Fragen nicht gestellt haben. Also wo man halt schon das Gefühl hatte, na ja, alle anderen machen jetzt irgendwas mit Video und Videocontent ist total wichtig und wir brauchen das jetzt auch. Und dann macht man schon so ein bisschen das Video, des Videos willen, ohne sich all diese Fragen zu stellen. Also vielleicht kannst du einfach nochmal konkreter und ein bisschen ausführlicher darauf eingehen, welche Fragen man sich da jetzt genau stellen sollte und was man alles für sich geklärt haben sollte, bevor man loslegt.
Also ich glaube, vorweg muss man sagen, so ich hätte gern ein Video, ist halt ist natürlich schwierig. So, man braucht schon sowas wie eine Kanalstrategie. Also man muss schon eine Ahnung haben, was man auf diesen Kanälen macht und man muss halt auch für kontinuierlich Content sorgen. Das heißt so, ich mache jetzt mal ein Video, hilft halt in der Regel auch einfach nicht. Also wenn ich mich entscheide für, also wir haben das ganz oft, zum Beispiel YouTube ist so ein ganz klassischer Kanal, wo wir uns gut auskennen, weil das halt natürlich ein reines Video, ein reiner Videokanal ist und es wird oft als so Abwurfstation auch für Videos. Das stellen wir dann mal zu uns auf dem YouTube-Kanal. Aber YouTube hat ein unfassbares Potenzial. YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt nach Google. Das muss man sich, also wenn die Leute nach Videos suchen, dann suchen die auf YouTube. Und dann daraufhin muss man das natürlich auch optimieren, ne? Und wenn ich jetzt einen YouTube-Kanal habe, auch als ein Unternehmen, dann reicht's nicht, dann stelle ich da mal ein paar Videos drauf, weil dann kriegst du da genau diese, da habe ich da mal 10 Views drauf oder 100 oder 200. Aber es verpufft halt einfach oft, ne? Und deshalb, man muss sich schon oftmals leider viel, viel breiter denken und überlegen, was mache ich denn mit diesem Kanal und wie gehe ich mit diesem Kanal um? Eine zweite Sache ist, dass dort eigentlich, wenn ich jetzt eine sehr breite Zielgruppe erreichen will, wenn es ganz B2C ist, dann läuft es ohne Ads halt nicht. Also da muss ich Media draufgeben. So, das ist halt eine Sache, die auch viele nicht gerne hören wollen, aber wenn ich wirklich eine breite Wirkung erziele, darauf zu warten, dass das Ding viral geht, so will not happen. Und es gibt, wie gesagt, dann halt sehr große Unterschiede in der Produktion. Bei TikTok ist es natürlich sehr authentischer Content, der gemacht wird. Also alles, was so sehr artifiziell ist und so, so klassischen Corporate-Film, das funktioniert nicht. So, am besten hast du einen Influencer oder du hast einfach, das ist sehr schnell getrieben, das ist sehr schneller Content, da ist auch nicht mit irgendwie 15 Jahre Abstimmungsschleife so, sondern da ist halt, da musst du halt tagesaktuell sein, da gibt's Trends, da musst du drauf reagieren. Und auch da musst du die richtigen Leute dafür haben. Deshalb raten wir auch Unternehmen immer sehr gut, sich zu überlegen, ob sie auf TikTok gehen oder was sie dort auch machen, weil das ist dann ein Commitment. Da musst du dann da wirklich kontinuierlich Sachen liefern, wenn du das machen willst. Bei YouTube ist es anders, ne? Natürlich ist das Format ein anderes. Also wie gesagt, da bin ich halt in 16:9. Natürlich gibt's auch Shorts, dann bist du auch wieder in 9:16. Also das ist ja alles, ändert sich natürlich auch im Laufe der Zeit. Aber da habe ich viel mehr Zeit auch. Da kann ich ruhig auch ein Video haben, was mal 10 Minuten lang ist, wenn das denn trägt, ja. Also auch dieses alles muss maximal 30 Sekunden lang sein, das funktioniert auch nicht. Ne? Manchmal habe ich einfach mehr zu sagen und das ist auch völlig in Ordnung. YouTuber machen auch Videos, die 10, 15, 20 Minuten lang sind. Also da habe ich eine ganz andere Länge als auf TikTok, wo es halt wirklich relativ kurz sein sollte. Also das sind so alles Sachen, die man einfach beachten muss, wenn man ein Video produziert und wenn es um Distribution geht.
Also halten wir mal fest, es reicht nicht einfach nur ein Video zu produzieren, sondern wir sollten uns auch darüber Gedanken machen, auf welchem Kanal es idealerweise läuft. Und zwar erstens, um die richtige Zielgruppe überhaupt mal zu erreichen. Also dass wir es überhaupt mal schaffen, die Leute anzusprechen, die wir ansprechen wollen. Und zweitens auch, dass es dann eben auch weitergehen kann in der Kommunikation. Was meine ich denn damit? Also beispielsweise hatte ich neulich Gespräche mit einem kleinen mittelständischen Unternehmen, die händeringend Leute suchen und die das Gefühl hatten, sie brauchen mal ein Video ein bisschen, um die Sichtbarkeit zu erhöhen, um mehr Bewerbungen zu bekommen. Aber dann wurde halt dieses Video mal gepostet bei LinkedIn und war aber gar nicht verknüpft mit Stellenanzeigen oder war gar nicht verknüpft mit dem Aufruf, sich dort wirklich zu bewerben, sondern es war einfach nur so, ja, guckt, so sehen wir aus. Und das hat man dann nehmen können, sagen können, aha, war aber eben gar nicht wirklich in eine komplette Kommunikationsstrategie eingebunden. Und naja, und diese ganzen Überlegungen, ich habe das Gefühl, ist manchmal auch tatsächlich fast ein bisschen mehr Arbeit, als das Video an sich zu produzieren.
Ja, natürlich. Also dieses Employer Branding ist so ein Megathema natürlich. Und da ist es halt genau so ein Ding. Wo gehe ich damit hin? Bin ich auf LinkedIn? Also es kommt drauf an, wen will ich ansprechen. Ne? Also auf LinkedIn werde ich jetzt vielleicht nicht irgendwie den 15-jährigen Azubi finden. Ja, da muss ich schon auf TikTok gehen. Und da muss ich es aber dann auch so machen, dass die Leute es angucken. Und da kann man schon was machen. Und das kann man, da ist die Produktion gar nicht so das Teure. Das kann man schon machen. Da braucht man eine gute Idee dafür. Und dann kann das schon laufen, ne? Aber völlig richtig. Also ich muss das halt in eine Gesamtstrategie einbinden. Also ich muss diese klassische Customer Journey haben, ne? Also was will dieses Video? Will das Aufmerksamkeit erregen? Wo führt das dann hin? Mache ich vielleicht mehrere Videos irgendwie? Mache ich eine Serie? Stelle ich, also wenn wir beim Thema Employer Branding bleiben, habe ich bestimmte Bereiche, die ich gerne vorstellen will. Funktionieren die Leute auch vor der Kamera? Das ist natürlich ganz wichtig. Also ich kann natürlich auch ein Video drehen und das kann einen gegenteiligen Effekt haben. Also das ist auch völlig in Ordnung. Wenn ich vor der Kamera stehe, beispielsweise das rote Licht geht an, furchtbar, grauen, das will kein Mensch sehen. Das ist auch völlig in Ordnung. Dazu bin ich hinter der Kamera. Das ist auch alles gut. Aber das muss man sich halt auch ehrlich dann eingestehen. Das, was man dort zeigt, so muss man halt auch abklopfen auf Wirkung. Wie wird das denn wirken?
Wie hoch ist denn heute noch die Gefahr oder wie oft wird es noch gemacht, dass man sich da als Unternehmen unfassbar blamiert? Also wir kennen ja alle noch diese Recruiting-Videos, wo die Sparda-Bank gerappt hat vor 15 Jahren oder sowas.
Ja, oder
dann wirklich die Fingernägel, die Zehennägel hochgedreht hat. Also du sagtest ja am Anfang auch, also das funktioniert natürlich da nicht, wenn man da so ganz corporate rangeht an die Sache. Aber der Versuch, sich auf so ein Medium einzulassen, der ist ja auch in der Geschichte schon ganz oft sehr, sehr schief gegangen. Ist das immer noch ein Thema und wenn ja, wie vermeide ich sowas
denn? Ja, auf jeden Fall. Also selbst, also ich habe von TikTok, ich weiß, wie das funktioniert, aber ich würde kein TikTok-Video produzieren. Ich suche mir Talents, die Zielgruppe sind. Also ich suche mir bewusst Werkstudenten, mit denen ich zusammenarbeite oder Trainees oder wirklich sehr junge Kollegen, die das dann einfach umsetzen, wo einfach ein Gefühl für dieses Medium da ist. Das ist ganz wichtig. Also wenn sich in der Chefetage, jetzt machen wir mal TikTok, irgendwie, das wird immer nach hinten losgehen. So, das ist ganz wichtig, dass man sich authentisch Leute sucht. Die können aus dem eigenen Unternehmen sein. Ne? Also es gibt überall Talents, die auf TikTok sind, die selber Videos auch produzieren. So, das sind die richtigen, mit denen man sprechen muss.
Wie geht ihr denn damit um, dass wir auf der einen Seite ein Commitment brauchen? Also wenn du sagst, wir machen einen YouTube-Kanal, dann reicht es halt nicht, wenn wir da mal ein Video draufstellen. Auf der anderen Seite wollen wir Sachen auch erstmal ausprobieren. Also wir wollen ja auch mal gucken, ob das überhaupt funktioniert und ob das überhaupt ein Format ist, was angenommen wird und sowas. Also macht ihr da für solche Sachen auch mal Piloten und guckt und passt es dann an oder wie muss ich mir das
sagen? Ja, also bei uns ist es meistens in eine große Kampagne eingebettet oder größere Kampagnen eingebettet. Wir haben ja auch größere Kunden, die wir betreuen, wo es halt eine grundsätzliche Strategie gibt und da spielt Bewegtbild im Wesentlichen immer eine Rolle auf die eine oder andere Art und Weise. Ne? Ja, aber natürlich, wenn wir Formate kreieren, also wir sehen das gerade bei KI, wir machen ganz viele KI-Formate gerade und das ist was total Spannendes, weil davor ist es schon so, du machst einen Film und da passieren immer wieder Sachen, die man jetzt nicht vorhersehen kann, aber das große Ganze kannst du eigentlich immer vorhersehen. Das ist alles schon so. Und bei KI ist es an vielen Stellen so, da wissen wir nicht, was passiert. Wir wissen es einfach nicht. Wir machen einen Podcast mit KI-Stimmen. Wissen wir, ob das hinhaut? Nee, wir haben so eine Hypothese, könnte sein, dass und das ist aber ganz viel mit ausprobieren. Und das ist so ein klassischer Fall, wo wir einfach so ein POC machen, also ein Proof of Concept, wo wir einfach mal schauen, funktioniert denn das überhaupt? Und für andere Sachen ist das natürlich auch denkbar, wenn man sich mal Gedanken gemacht hat, was will ich mit diesem Video erreichen, wen will ich erreichen, wo will ich das erreichen, dann muss man das mal ausprobieren. Und man wächst natürlich immer mit jedem Video auch, das man gemacht hat. Man sieht auch mit der Länge, das kann man ja alles checken. So. Und man kann immer schauen, okay, wo brechen die Leute ab? Ja, muss ich schneller in den Film rein? Muss ich schneller sagen, um was es geht, weil die Leute so ein Zweck sind? Das sind alles Sachen, die in jedem Format passen wir das natürlich irgendwie sukzessive dann auch an, weil wir von Film zu Film einfach lernen. Und ja, einen Testballon zu machen, einen Piloten zu machen, ist absolut sinnvoll. Und dann auch sagen zu können, macht keinen Sinn, kann auch passieren. Das muss man sich bloß, dieses Mindset muss man dann einfach nur mitbringen.
Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir, wie gesagt, ein gewisses Commitment brauchen, auch einen langen Atem und dann natürlich auch die Ressourcen intern wahrscheinlich, um solche Dinge dann, also selbst wenn man eine Agentur hat, muss man ja irgendwie Leute zur Verfügung stellen, Budget. Von so Kostenmäntler-Filmen kann man natürlich immer unendlich günstig und unendlich teuer produzieren, aber so von dem Budget, was brauche ich denn für den Film und was brauche ich denn für den Rest?
Boah,
ich weiß, was kostet ein Film, ist eine blöde Frage, aber also einfach nur, dass wir ein Gefühl haben, dass man jetzt, weil ich schon mal das Gefühl habe, so, naja, wir geben jetzt mal, keine Ahnung, 30.000 Euro für einen Film aus und dann finden wir es aber blöd, dass wir noch irgendwas bewerben müssen oder dass wir jetzt dann da noch irgendwie intern Leute brauchen, die irgendwie drauf reagieren oder dass wir dann doch noch diverse andere Fassungen für andere Medien brauchen, die dann natürlich auch nochmal was kosten, wenn ich jetzt aus dem Hauptfilm noch diverse Derivate mache und so weiter. Und also sollte man damit rechnen, da nochmal Geld in die Hand zu nehmen oder wenn man sowas kalkuliert, dran denken.
Also für die Produktion selber würde ich halt immer von vornherein mitkalkulieren, was man für Abformate braucht. Allein schon deshalb, weil wir das für die Produktion brauchen. Also Beispiel, wir machen unser Hauptkanal ist YouTube. Man macht dafür einen Film, der ist, weiß ich nicht, keine Ahnung, 5 Minuten lang. Ist meinetwegen ein Porträtformat. So. Ich muss mir aber, und ich will aber auch, meine andere Zielgruppe ist irgendwie vielleicht noch auf TikTok so, das würde ich irgendwie auch mit abdecken. Da muss ich ja 2 verschiedene Sachen machen. In der Produktion ist das gar nicht so schwierig, sonst kriegt man an einem Drehtag auch irgendwie locker mit und mitgedreht. Das ist überhaupt kein Thema. Aber das muss man einfach immer im Vorfeld mitdenken, damit dann nicht so und dann für jede Abformatierung fallen dann nochmal 3.500 Euro an, das will man natürlich vermeiden. Wie viel man für Media aufwendet dann, puh, das hängt so stark vom Ziel ab. Also das, ne, wenn du B2B bist und du bist sehr, sehr, sehr spitz targetiert, so, dann ist es natürlich sehr viel günstiger, als wenn ich jetzt da eine B2C-Kampagne mache, ne? Also wo ein Verhältnis von Produktion zu Media bei 1:3 oder so liegt. Ja, also das will man natürlich jetzt, wenn man so einen kleineren Film und in der Unternehmenskommunikation ist, das will man natürlich nicht in die Hand nehmen, was auch völlig, völlig okay ist. Aber man muss es mitdenken und man muss wirklich überlegen, was sind die richtigen Formate dafür, was ist der richtige Kanal dafür und was sind die richtigen Ad-Formate dafür. Und was will ich damit erreichen? Das ist auch wieder ein Unterschied. Ne? Also will ich jetzt irgendwie möglichst viele Leute erreichen damit oder will ich eine Conversion? Also daraufhin kann man ja auch Media dann optimieren. Und das ist sehr schwer zu sagen, also da so eine pauschale Summe zu nennen.
Klar. Halten wir mal fest, man soll es auf jeden Fall rechtzeitig mitdenken und nicht einfach was produzieren und dann feststellen, was machen wir denn jetzt damit? Es kostet alles nochmal einen Haufen
Geld. Genau, aber das ist ja eine Kalkulation, die du dann machst. Ne? Also bevor du da irgendwie lossaust und irgendwie mords was drehst und danach sagst, ach, wir brauchen doch noch Abformate für die anderen und dann, ach so, das distribuiert sich gar nicht von selbst, sondern das muss man auch noch mit Media unterstützen. Das muss man alles im Vorfeld einfach, das ist so das Wichtige und das ist das ganz Entscheidende, dass es halt ohne so ein Distributionskonzept einfach nicht funktioniert.
Und natürlich sollte man diese Dinge ja sowieso vorher klären, weil das ja auch dann einen starken Einfluss hat auf die Geschichte, die ich eigentlich erzähle. Denn nur wenn ich weiß, wie ich es distribuiere am Ende, weiß ich ja auch, wen spreche ich wie an und wie muss dann die Story auch natürlich überhaupt mal entwickelt werden.
Genau, absolut.
Wie einfach ist es denn, aus einem YouTube-Video TikTok-Sachen zu machen? Jetzt von der Story her meine ich mal, jetzt nicht von der Produktion, sondern funktioniert ja wahrscheinlich nicht immer, dass man eine Story entwickelt, die dann überall funktioniert und wo es nur eine Produktionsfrage ist, dass man aus den 3 Minuten dann Kurzvideos macht und das Format wechselt.
Also das Format zu wechseln, das ist jetzt nicht so ein Problem. Also wir haben da so auch so ein, können so mit so einem Grid drehen, ja, da hast du 16:9 und du hast 9:16 und...
Nee, genau, ich meinte ja tatsächlich eben von der Geschichte her,
dass da man sagt, halt, okay, genau, also das es ist nicht das technische Problem, ja. Sondern es ist halt immer das Story-Problem und es gibt so ein paar Überschneidungen, wo man sagen wir mal, wie das für mehrere Kanäle nehmen kann. So, natürlich kann man den TikTok nehmen für, weiß ich nicht, für Shorts oder für Reels. So, das funktioniert ganz okay. Aber von der Story her kann man sich immer eine, also wenn ich so eine ganz klassische 16:9 Geschichte drehe für YouTube, ich würde mir immer ein Alternativkonzept noch für TikTok überlegen. Was jetzt, wie gesagt, drehtechnisch nicht so ein Problem ist, weil du das immer an dem gleichen Drehtag noch mitproduziert kriegst. Aber eigentlich bräuchst du eine ganz andere Ansprache. Also beispielsweise, wenn ich jetzt so ein Porträt habe, ein sehr eher klassisches Porträt auf YouTube, und ich habe dort einen Protagonisten, dann würde ich immer diesen Protagonisten zum Beispiel nehmen und mit dem direkt was in die Kamera machen, der direkt die Leute anspricht. Also wie so ein ganz klassischer Influencer. So. Und dann hast du zwei ganz unterschiedliche Contents mit der gleichen Person an einem Drehtag gedreht. Also es gibt schon einfach Synergien. Aber wie gesagt, dann wenn du einmal dieses lange Video auf YouTube hast und dann machst du da einen Downcut, dann ist es immer so, ach, da hat wer einen Downcut gemacht und hat das Format irgendwie so ein bisschen geändert. Aber so richtig, richtig auf den Kanal passt es halt doch nicht.
Auch das ist natürlich eine Frage, die man so pauschal nicht beantworten kann. Aber wie messt ihr Erfolge? Weil du sagtest ja völlig richtig, also es die Anzahl der Menschen, die so ein Video anguckt, ist ja nicht zwingend ein Kriterium. Also vor allem, wenn es möglicherweise die Falschen anschauen oder die dann zu dem falschen Schluss kommen und alles ganz kacke finden, was du machst, dann wäre es ja besser gewesen, es hätten weniger angeguckt. Ich habe schon beides erlebt. Also ich habe schon Videos, wo ich sehr davon überzeugt war, dass eine sehr kleine Zielgruppe genau das gemacht hat, was sie tun sollten, das Feedback bekommen. Es haben so wenig Leute angeschaut, es war jetzt nichts und dafür sehr teuer. Ich habe andere Videos, also inhaltlich verantwortet moderiert, die unfassbar viele Menschen von vorne bis hinten angeschaut haben, was mich grundsätzlich gefreut hat, wo ich aber gesagt habe, das alleine wäre mir jetzt, also wo ich das Video fand ich gut, ne, ist aber kein Problem, aber wo ich gesagt habe, das alleine wäre mir jetzt zu wenig als Beweis dafür, dass das irgendwas gebracht hat, also dass ihr jetzt am Ende ein Produkt mehr verkauft habt von dem, was ihr da macht, also weil mir die Wirkungskette gar nicht klar war. Also die Leute haben dieses Video zu diesem Thema angeschaut, es war relativ weit weg von eurem eigentlichen Produkt, was ihr am Ende verkauft. Also das kann schon sein, aber ist für mich jetzt gar nicht zwingend. Die haben es massiv beworben, deswegen habe ich sehr viele Leute angeguckt. Der Erfolg war dann eher, dass die das wirklich bis zum Ende angeschaut haben. Also es scheint irgendwie relevant gewesen zu sein, aber hat für mich gar nicht gegolten unbedingt, wollte dann aber niemand hören. Komm, wir finden das jetzt alle mal gut. Also wie bei so großen Kampagnen, da gibt man viel Geld aus, da will man ja vermutlich schon genau wissen, was es gebracht hat. Also wie geht ihr da vor?
Naja, auch da gibt es halt ganz unterschiedliche KPIs. Es gibt natürlich diese ganz klassische Schweinebauchwerbung, da wird halt wirklich gemessen, wie viel Produkt verkaufe ich da. Und das ist halt dann, da kann ich nicht mit so einem gemütlichen Interviewvideo irgendwie da ums Eck kommen, sondern geht's halt um Produkt und dann so, kauf dieses Ding, bababam, und dann kann ich natürlich genau nachchecken, irgendwie kommt da irgendwer in den Shop und macht den Abschluss. So, das kann man tracken. In der Regel sind aber die Sachen, die wir machen, eher auf der Brand-Ebene angesiedelt. Also, dass ich bestimmte, keine Ahnung, also entweder ich trigger tatsächlich Conversions von der Seite, um da irgendwie weiter zu informieren, aber so diese ganz klassische Kasse-Abverkaufsnummer, das machen wir relativ selten. Also ich kann Conversion triggern, dass sich Leute für einen bestimmten Bereich interessieren, vielleicht dort auch einen Newsletter abonnieren oder sowas. Das sind so ganz klassische Erfolgsmessungen, die man machen kann. Wenn wir so im Brandbereich unterwegs sind, dann geht es natürlich ganz viel um Wahrnehmung und das kann ich halt messen mit Vorher- und Nachher-Messung. So, also will ich einen bestimmten Wert von der Marke besonders hervorheben, reagieren die Leute darauf danach anders, ja, und habe ich in der gestützten Markenwahrnehmung dann andere Werte, das sind so Sachen, wie man es messen kann. Und dann gibt es natürlich diese ganz klassischen KPIs. Manchmal geht es wirklich einfach auch um Reichweite und um Awareness. Und da setze ich natürlich andere Media ein, als wenn ich jetzt Conversion mache. Und da gibt es halt dann auch ganz klassische KPIs, die ich messe, so, und die ich halt vorher festlege. Also wie viele Views habe ich, wie lange schauen sich die Leute dieses Video an, also dieses klassische Time spent with Brand. So, das ist zum Beispiel ein klassisches KPI, was ich dann in dem Bereich habe.
Dazu eine Frage, mir geht es ja manchmal so bei diesen klassischen Brand-Sachen, also wenn ich jetzt an den, weiß ich nicht, ob es Edeka oder Rewe Weihnachtsspot ist, und da siehst du schon mein Problem, ich weiß es nämlich nicht. Also ich habe mir dann den
Weihnachtsspot. Das ist Edeka.
Daher, siehst du, ich habe manchmal bei Sachen, die so ganz schick produziert sind und ganz große Geschichten erzählen und wirklich in Erinnerung bleiben, wo ich mich auch an den Spot erinnern kann, dann das Problem, dass ich nicht weiß, wer es gemacht hat. Weil ich schon weiß, irgendein Supermarkt, also so viel zumindest, und ich auch gar nicht das Gefühl habe, dass ich deswegen jetzt woanders einkaufen würde. Ist das eine Gefahr, eine reelle, und wie begegnet man sowas?
Ja, das ist tatsächlich eine Gefahr. Also das ist total interessant, weil ich natürlich in dieser ganzen Werbebubble bin und denke so, Edeka ist aber, die machen alles richtig, so. Sag ich auch, ist natürlich unser Kunde, Spot haben wir nicht gemacht, aber natürlich ist das eine Gefahr. Also wie sehr gehe ich von der Marke weg, um irgendein Gefühl zu vermitteln, und eigentlich bleibt gar nichts hängen von der Marke selber. Also das ist ein großes Thema natürlich, ja. Und wie konkret muss ich da schon sein, ja? Und wie weit bin ich dann davon weg? Also wenn ich jetzt irgendwie den weinenden Opa, der seinen Tod vortäuscht, inszeniere, dann ist das ein guter Film. Aber wie viel bleibt da wirklich hängen, welche Marke dahinter steht und was macht es damit? Das ist schwierig.
Genau, das ist also immer meine Frage eben bei der Wirkung, weil natürlich, wenn ich da messe, wie viele Leute haben das angeguckt und wie geht das viral und was gibt's da für Kommentare und wie viel Zeit verbringt man mit so einem Video dann und wie viel Preise verleiht der eine Werber dem anderen Werber für solche Sachen, dann ist es natürlich total erfolgreich. Auch wie gesagt, ich hätte jetzt, also ich kenne so die Edeka-Werbung, so die klassische, das ja, aber da hätte ich es jetzt tatsächlich, ich hätte jetzt wahrscheinlich schon getippt, aber jetzt gar nicht mehr hundertprozentig sagen können.
Ja, weil da auch die Optik eine andere ist, ne? Also da ist so nicht dieser Edeka-Laden und dieses Schiefer-Look-Ding und so, das ist da nicht drin, das stimmt schon, ja. Das ist total interessant. Ja.
Was gibt's denn grundsätzlich? Also jetzt mal nicht, was die Distribution und die Kanäle und so weiter angeht, sondern was tatsächlich das Filmische angeht, das Geschichtenerzählen für neuen heißen Scheiß oder für Entwicklungen. Oder sagst, das finde ich gerade total spannend.
Also es wird tatsächlich ganz vieles sehr viel kürzer. Das ist eine Sache, mit der wir viel umgehen. Es ist ganz viel an Masse, was wir sehen, und es ist sich da den richtigen Weg zu finden und da wirklich sich auch vielleicht auf einen Kanal zu konzentrieren, der für einen relevant ist, und sich auch zu sagen, oh Mann, dann lass mal die anderen mal sein, auch wenn wir da vielleicht doch ganz gerne auch wären, so, sondern sich wirklich dann auf eine Sache richtig konzentrieren und das zu machen, so, das ist was wir ganz stark sehen. Das ganze Thema KI ist eine Sache, die massiv unsere Produktion ändert. Also KI ist jetzt nicht seit letztem Jahr irgendwie plötzlich da und gekommen. So, wir arbeiten mit KI-Tools eher auch ein bisschen unwesentlich, dass es KI ist, schon relativ lange. Das gibt's in der Filmproduktion auch schon relativ lange. Sehr bewusst ist das, wie gesagt, dann letztes Jahr geworden. Und da sehen wir schon massiven Einfluss auf unsere Arbeit. Also alles, was mit dem Thema synthetische Stimmen zu tun hat, erleichtert uns zum Beispiel die Internationalisierung von Content. Wir sehen durch die Möglichkeit, Avatare relativ günstig einzusetzen, jetzt in der Unternehmenskommunikation zum Beispiel die große Chance, auch da so, weiß ich nicht, Onboarding-Videos zu machen, die eigentlich ein Bruchteil, wir hätten es früher nicht machen können, also einfach aus Kostengründen. Es hätte keine Abteilung gemacht. Jetzt kann man sich ein Avatar erstellen, das kostet ungefähr 1.000 Euro, einen random Avatar, das kann der Vorstandsvorsitzende sein, das kann aber wer auch immer sein. Dadurch musst du ja nicht mehr drehen, ne? Du machst es einfach, du gibst einen Text ein und dieser Avatar spricht dann einfach. Das ist jetzt für einen B2C-Bereich nicht so relevant, aber wie gesagt, für die interne Kommunikation einfach sind es Sachen, die man einfach früher hätte nicht machen können.
Das macht ihr auch schon tatsächlich?
Viel? Das machen wir auch schon, ja, genau. Also wie gesagt, also mit diesen synthetischen Stimmen, das ist was wir in allen Bereichen sehr stark nutzen. wir sehen auch, wo wir da an die Grenze kommen. Aber was sich da im letzten Jahr getan hat, das ist extrem disruptiv. Also wir nutzen sehr viel weniger Sprecher und Sprecherinnen, wie wir das früher gemacht haben. Ja, das sehen wir schon, dass das, es geht noch nicht bei allem, also bei so einem sehr emotionalen TV-Spot funktioniert es noch nicht, aber alles, was da drunter ist, funktioniert das eigentlich relativ gut.
Die Tatsache, dass ich diese künstlichen Stimmen ganz furchtbar finde, liegt daran, dass ich nur merke, dass es eine künstliche ist, wenn sie furchtbar ist und bei den Guten es gar nicht mehr mitbekomme? Oder liegt es daran, dass es im Deutschen noch schwierig ist? Oder?
Das liegt daran, dass du ein gutes Ohr hast dafür, weil du aus dem Radio kommst. Ich höre das auch, nicht ganz so gut wie du vielleicht, aber so. Das Ding ist, damit muss man auch umgehen können. Man muss das auch richtig bearbeiten können, weil nur irgendwas eingeben und dann zu hoffen, dass das funktioniert, geht nicht. Oft ist es so, dass diese Stimmen, es ist total spannend, damit rumzuspielen, weil oft ist es so, dass diese Stimmen, wenn ich deine Stimme klone, kann ich machen, brauche ich irgendwie 3 Minuten Text von dir, alles gut. Aber wenn ich dich deinen englischen Text sprechen lasse, wirst du einen deutschen Akzent im Englischen haben. Ja, also das ist sehr lustig. Und es gibt aber dann andere Stimmen, die sind halt darauf optimiert, dass sie auch wirklich andere Sprachen sprechen können. Aber es ist das immer wieder so eine kleine, ja, Überraschung, was da dann am Schluss rauskommt. Aber, also um deine Frage zu beantworten, ja, man hört es an einigen Stellen, ja, je emotionaler es wird, desto schwieriger ist das mit künstlichen Stimmen. Aber für viele Sachen, wenn man es richtig macht, funktioniert es ziemlich gut.
Also, wenn du jetzt jemanden, der eben nicht sagt, ich möchte jetzt eine große Agentur oder eine Filmproduktion beauftragen, sondern der, was weiß ich, internes Veränderungsprojekt im Unternehmen betreut und sagt, braucht da einfach Kommunikation und im Idealfall auch Bewegtbild. Oder ein kleines Startup mit noch nicht wahnsinnig viel Geld, die sagen, wir wollen einfach mal um Investoren, potenzielle Kunden, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter zu gewinnen, Videos machen. Was ist das, was man unbedingt richtig machen sollte und welche Fehler sollte man unbedingt vermeiden?
Als erstes braucht man eine Idee, was man machen will. Man braucht ein Ziel. Man muss sich überlegen, was will ich mit diesem Video erreichen? Auf welchem Kanal will ich das machen? Und wie messe ich meinen Erfolg? Das sind die 3 Sachen, die du als allererstes dir überlegen musst. Wenn du das auch selber produzieren möchtest, dann ist natürlich die Range dessen, was du da machen kannst, ein bisschen eingeschränkt, weil du halt da irgendwie keine Profis hast, die sowas drehen können. Da musst du dir aber schon natürlich Leute suchen, die halbwegs Ahnung haben davon, sowas zu produzieren. Kann man mit dem Handy sowas machen? Ja, das kann man. Aber es gibt halt trotzdem immer noch Profis, die wissen, wie man auch mit einfachen Bordmitteln eine Geschichte erzählt, weil diese Geschichte, das ist halt nicht so einfach. So, wir drehen jetzt mal ein Video so, sondern da gibt es halt einfach schon Leute, die sowas auch gelernt haben und das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich so eine Expertise tatsächlich doch dazu holt. Und dann kann man aber mit relativ einfachen Bordmitteln mittlerweile Videos drehen. So, das werden keine TV-Spots werden, das soll es auch nicht sein, aber du kannst dir mit ganz wenig Equipment, das du dir selber irgendwie anschaffst, kannst du ein Setup bauen, was funktioniert. Ich würde aber immer empfehlen, trotzdem jemanden zu haben, der Ahnung von Filmproduktion hat und wie erzähle ich eine Geschichte im Film. Das ist schon wichtig.
Die richtige Antwort gewesen. Sollen zu mir kommen.
Zum Beispiel.
ja, genau. Also das tatsächlich ist es ja so, dass ich manchmal das Gefühl habe, das Video produzieren, das kann man unter Umständen tatsächlich auch mit Bordmitteln, wenn man davor eine vernünftige Geschichte entwickelt hat. Und das ist was, wo ich schon mal das Gefühl habe, da kann ich sehr helfen. Ne, wenn du sagst, wir müssen erstmal wissen, was wollen wir denn überhaupt erreichen, dann müssen wir gucken, wo finden wir denn die Leute, welche Leute sprechen wir da an, auf welchem Kanal finden wir die. Und dann ergibt sich ja, welche Geschichte erzähle ich denn? Also wenn ich mit diesem Ziel, auf diesem Kanal, mit dieser Zielgruppe das erreichen will, dann erzähle ich diese Art von Geschichte. Und dann, wenn ich eine Geschichte habe, dann kann ich entscheiden, kann ich das jetzt mit dem Handy drehen, also kann ich das selber machen oder funktioniert das nicht, wenn ich das mit Bordmitteln drehe, brauche ich eine Produktionsfirma. Und oft kann man Dinge selber machen, aber wie gesagt, das Entwickeln dieser Geschichte, das kann man tatsächlich auch mit Leuten zusammen machen, die das ein, zweimal schon getan haben und Produktion ist dann noch ein anderes Ding. Also wie gesagt, jederzeit und immer gerne bei mir melden, wenn es um sowas geht. Ja, und was ist der größte Fehler, den man tun kann, außer all das vergessen? Natürlich sich darüber Gedanken zu machen, was der Film überhaupt können soll am Ende. Dann
ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist tatsächlich die Distribution zu vergessen. Also einfach nur zu produzieren, um des Produzierens willen, und dann hat man einen Film, der aber auf dem Kanal nicht funktioniert oder der kein Ziel hat oder der in der Customer Journey keinen Platz hat, keinen Anfang und kein Ende hat, und nach diesem Film geht's irgendwie nicht weiter, sondern der steht halt dann da als Film. Das ist der größte Fehler, den man machen kann.
Gut, dann hoffe ich, dass wir dazu beigetragen haben, dass viele, die in Zukunft was machen wollen, diesen Fehler nicht machen und sich über all diese Dinge Gedanken machen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und deinen Besuch heute. Danke.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Und bei Ihnen und bei euch bedanke ich mich fürs Zuhören. Wer mal mit mir in diesem Podcast oder über diesen Podcast sprechen möchte, der kann mir gerne schreiben unter podcast@better-stories.de. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Better Stories, der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation. Von und mit Philipp Goller.